Herzlich willkommen bei Hör mal. Wie kann ich dich heute glücklich machen?
Ja, grüß Anna. Ich habe einmal eine Frage wegen dem Menü, habe ich gehört. Und ich wollte mal nachfragen, ob man da...
Mist, das Menü, stimmt. Die zweite Vorspeise muss raus. Hey, kannst du dich mal kurz darum kümmern, solange ich hier am Gast bin?
Wie jetzt? Das ganze Ding, oder was?
Ja, jetzt komm, mach mal was für dein Geld. Sie wünschen der Herr?
Welches Geld? Na gut. Die zweite Vorspeise von unserem Menü funktionieren und ganz viel Ruhe. Kommt sofort. Wolfgang Wolfi Goos ist ein ehemals berühmter Komiker und Entertainer. 1953, in bescheidenen Verhältnissen in Berlin-Wedding geboren, musste sich Wolfgang bereits in seiner Jugend auf seine Talente verlassen, um über die Runden zu kommen. Sich verkaufen, andere in Dinge rein- oder rausquatschen, wurde zu einer Strategie, welche ihn sein ganzes Leben begleiten sollte. Sein besonderes Talent, einfache Situationen aus verschiedenen Winkeln zu betrachten und mit Witz zu präsentieren, zeigte sich, als er mit Anfang 20 anfing, die ersten Kneipenbühnen zu bespielen. Was zunächst als Zeitvertreib begann, wurde nach einer Weile zu einem Nebenverdienst, mit der er seinen Rauswurf aus seiner Ausbildungsstätte wegen Faulheit und Unpünktlichkeit kompensierte und entwickelte sich schlussendlich zu einer Karriere. Das Publikum fraß dem einfachen Kerl von nebenan, der ihn mit cleveren Beobachtungen, derben Sprüchen und Geschichten den Feierabend versüßte, aus der Hand. Ende der 70er hatte sich Wolfi einen Namen gemacht und auch das Fernsehen war auf den charismatischen Entertainer aufmerksam geworden. Nach vereinzelten Guestspots in ARD und Co. wurde ihm 1984 seine erste eigene Fernsehshow Wolfi Goes to German Hollywood angeboten. Der damals neu gegründete Privatsender Sat.1 organisierte dabei ein Treffen zwischen Wolfi und einer prominenten Person. Seine flapsige Art und die kuriosen Geschichten, die er in seinen Anfängen erlebt hatte, brachen den Fokus auf die Prominenten und ließen diese mal witzig oder erfrischend ungelenk reagieren, was die Show zum einen beliebt und Wolfgang zum anderen berühmt werden lassen sollte. Weitere Formate wie Wolfi Goes to DDR, Wolfi – Ein Abend voller Freude und Wolfi Goes to Malle waren ebenso erfolgreich. Wenn er nicht drehte, tourte er. Dabei bespielte er keine kleinen Theater mehr, sondern nur noch die größten Hallen. Das Geld schien schneller reinzukommen, als er es jemals hätte ausgeben können, was er dennoch stoisch zu versuchen schien. Die Geiseln der 80er und 90er Medienlandschaft schienen ihn euphorisch zu umarmen. Kokain, Prostituierte, schlechte Immobilienanlagen und der ständige Wunsch nach mehr. Den ersten Knüppel warf ihn Frank Elstner 1987 zwischen die Beine. Als dieser ihn öffentlich dafür rügte, dass er sich für seinen letzten Auftritt bei Wetten, dass auch mal eine neue Geschichte hätte ausdenken können. Und damit fing die Diskussion über sein redundantes Material an. Presse, Kollegen, Veranstalter und das Publikum schien sich einig zu sein. Als dann auch noch seine Ticketverkäufe rückläufig wurden, musste er Maßnahmen treffen. Neues Material wollten sie, das konnten sie haben. Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? Um neues und frisches Material zu erarbeiten, mietete er sich ein Strandhaus auf Sylt, da seine ausladende Finca auf Mallorca ihm zu dieser Zeit ein zu vertrauter Sündenpfuhl geworden war. Er wollte einen neuen kreieren, um darin die vermeintlichen künstlerischen Früchte zu ernten. Doch bereits nach einem Monat in seinem neuen Sündenpfuhl musste er feststellen, er hatte nichts. Verkopfte Gedanken und Szenerien waren ohne Wertschätzung niedergekritzelt worden. Worüber sollte er auch schreiben? In seiner Anfangszeit hatte er etwas erlebt. Nicht, dass er jetzt nichts erleben würde. Im Gegenteil. Ein durchschnittlicher Tag beinhaltete neben routinierter Aufnahme von Kokain und Alkohol eine bis zwei Fernsehaufzeichnungen sowie gegebenenfalls Interviews und Fototermine oder die Fahrt in eine andere Stadt per Limousine und oder Flugzeug sowie einen Auftritt als Stargast auf einem Corporate Event. Dazwischen kamen, neben nächtelangen Aufenthalten in Spielcasinos und Bordellen, Werbeverträge, Promoauftritte für die CD-Verkäufe, auch Restaurant- und Hotelexzesse sowie Kauforgien auf allerhöchstem Niveau. Aus Mangel an Alternativen begann Wolfgang sein Material wieder mit dem zu füllen, was er kannte. Er würde es allen zeigen und hatte sich nach eigener Aussage, die er nach seiner Rückkehr in jedes Mikrofon sprach, das ihm unter die Nase gehalten wurde, neu erfunden. Bald überall. Wolfie goes to next level. Zu seinem absoluten Erstaunen sympathisierte das Publikum nicht mit einem arrogant auftretenden Komiker, der nur davon erzählte, wie sehr sein Leben sich geändert hatte, seitdem er prominent war und er in einem Monat mehr verdiente als sein Publikum in Jahren. Das Programm wurde kein Erfolg, ebenso wenig die CD-Verkäufe. Auch machten sich Gerüchte breit, dass seine aktuelle Fernsehsendung abgesetzt werden sollte. Der nächste Zwischenfall, der seine Karriere nachhaltig beeinflussen sollte, ereignete sich 1994. Er musste aufgrund der gesunkenen Nachfragen bei seinen Tourneen wieder auf kleinere Veranstaltungsräume umsteigen. Die Fernsehsendung, die eine vernichtende Kritik von der Zeit erhalten hatte, wurde schlussendlich abgesetzt. Und auch der Buchdeal für seine Biografie, welche er eigentlich hatte nutzen wollen, um seine zweite Scheidung zu verarbeiten, war geplatzt. Aber er würde nicht fallen. Er würde in die Offensive gehen. Er würde noch einmal seinen gesamten Charme aufbringen und alles zum Guten wenden. Dachte er jedenfalls. Mit Corporate Gigs und seinen bisherigen Einnahmen sollte er doch eine Zeit auskommen. Auch, wenn in letzter Zeit etwas zurückhaltender, war er immer noch gut genug, den dummen August für Firmen-Events zu geben. Er umschmeichelte Kollegen und Kreative, spielte den nun bodenständigen Künstler, der vieles gesehen und ganz oben gewesen war, sich jetzt aber auf seine Wurzeln und den Austausch mit anderen besann. Jede einzelne Person, die in diesem Prozess wertvoll für ihn wurde, sollte sich nach einer gewissen Zeit bestohlen fühlen. Denn genau das tat er. Er stahl alles. Konzepte, Gags, Charaktere, Bühnenentwürfe, egal was. Auch spielte er sie gegeneinander aus, bis es umschlug. 1998 hatte er mit seinem neuen Programm Wolfie und die sieben Lacher sein Comeback gefeiert. Spitzenverkäufe, das ganze Auferstehungsgelabere der Medien. Wolfgang Goes war wieder da und er genoss es in vollen Zügen. Er und seine Geißeln. Von den Touren erholte er sich entweder in seinem neuen Wohnsitz in Luxemburg, Stichwort Doppelbesteuerungsabkommen, oder in seiner neuen Villa in der Nähe von Hamburg. Den Erwerb von letzterem hätte er sich früher wahrscheinlich zweimal überlegt, wenn man ihm nicht das Format Wolfie is back and goes around the world als Reisemoderator angeboten hätte. Die Entwicklung hatte etwas gedauert und so schloss Wolfie 2003 erstmal seine Tour ab. Er wollte nicht nochmal den gleichen Fehler begehen und seinem Material eine zu lange Halbwertszeit bescheinigen. Auch, weil er den Unmut seiner geprellten Kollegen immer schwerer auszuweichen vermochte. Zum dritten Mal verheiratet und von der Tour sowie seinen Exzessen gezeichnet, brachte er die Aufzeichnung des Reisemagazins hinter sich. Kurz vor der Premiere seiner ersten Episode bekam er einen Anruf seiner Privatbank. Dieser Anruf sollte ein Gefühl in ihm wecken, das er nie wieder abzuschütteln vermögen würde. Pleite? Wie konnte das sein? Er hatte Platin verkauft, war getourt, er war Wolfie Goes, verdammte Scheiße. Doch nicht nur seine immense Verschwendungssucht, sondern auch seine Verträge mit seinem Management, der Plattenfirma und seines Finanzberaters hatten die unausgehbaren Mengen an Geld zu einem doch erfolgreichen Unterfangen mit Übertendenz werden lassen. Wie er nach und nach erfuhr, sahen es die Behörden mit der Steuer nicht ganz so locker wie er und seine Berater. Neben der Tatsache, dass ein Wasserschaden seine Villa unbewohnbar gemacht hatte und daher kernsaniert werden musste, hing auch der Haussegen in seiner aktuellen Ehe schief. Er hatte ihr die Welt versprochen. Daher bekam er von ihr nur wenig Verständnis dafür, dass gerade alles zum Teufel ging und er sich ein neues Management suchen musste. Und auch wollte seine Bank nicht verstehen, weshalb er große Auszahlungen in bar für seine Drogensucht, aber nicht Zahlungen zum Ausgleich seiner Verbindlichkeiten tätigen konnte. Wegen mehrerer Verzögerungen erblickte Wolfie is back and goes around the world. Erst 2005 das Licht der Welt. Am Abend der Premiere reichte Frau Nummer 3 die Scheidung ein. Ebenso unschön war die Berichterstattung seines Fernsehcomebacks. Nicht nur wurde das Format als uninspiriert und altbacken bezeichnet, allem voran stand seine Person in der Kritik. Sein ungesundes Äußeres und mehr seine Scheidung und finanzielle Situation wurde zum Thema, sobald er in der Öffentlichkeit auftrat. Die Finanzbehörde hatte eine offene Verbindlichkeit von 1,3 Millionen Euro festgestellt und hing ihm, wie die Yellow Press, der Scheidungsanwalt seiner Ex-Frau und mittlerweile auch sein Dealer im Nacken. Um die finanzielle Blutung zu stillen, verkaufte er zunächst alles, was ging. Autos, Kunst und Inventar seiner Luxemburger Residenz. Er belieh, was er beleihen konnte und zog in ein Hotel. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte, war, dass er von nun an nie wieder einen festen Wohnsitz haben sollte. Nach einem Treffen mit seinem Manager in seiner Penthouse-Suite kehrte er nüchtern ein. Die Anfragen, die reinkamen, waren unterirdisch. Keine Werbeverträge. Touren waren auch problematisch. Da er nur altes Material hatte und seit neuestem kam aus der Fernsehunterhaltung nur Angebote für Trash-Formate wie Die Alm oder Ich bin ein Star, hol mich hier raus, bei denen er jeweils zähneknirschend unterschrieb. Es musste Geld in seine Kassen gespült werden. Daher wurde allem zugesagt, was passende Zahlen vor dem Komma hatte. Er nahm jeden Guestspot, den er kriegen konnte, gab jede Menge angeschlagene Interviews, nichts davon ging auf. Die Auftritte im Trash-Format sorgten dafür, dass man sich scheinbar öffentlich über ihn lustig machen dürfte, und in seinen Interviews wurde er zerrissen. Entweder schien er als tragische Figur oder komischerweise gar nicht mehr in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Regelmäßig vergingen Tage, ohne dass er erkannt wurde. Das kam inzwischen sogar bei HotelmitarbeiterInnen vor, die ja zum Teil seinen Namen kennen sollten. Die Zeiten der Penthouse Suite waren lange vorbei. Tageweise wechselte er die Hotels oder Pensionen. Es wurde immer schwerer, die Übernachtungskosten zu deckeln, wenn er gleichzeitig in seine Süchte und Arbeit investieren wollte. Jeder, den er mal kennengelernt hatte, war nun ein Strohhalm, an den sich Wolfgang ohne Rücksicht auf Verluste klammerte. Er trat noch immer als erfolgreicher und überarbeiteter Künstler auf, schlief bei alten Kollegen, deren Freunden oder versuchte zu umgehen, die Zeche in Hotels und Restaurants übernehmen zu müssen. Dabei arbeitete er. Er arbeitete hart daran, nicht aufzufliegen und an neuem Material. Doch er brachte nichts zustande. Er hatte nichts zu sagen. Ein kleiner Lichtschein tat sich am Horizont auf, als die Anfrage reinflatterte, eine Quizshow auf einem dritten Programm zu moderieren. Das war der Moment. Er wollte alles in die Waagschale werfen, um noch einmal das Ruder rumzureißen. Wieder von allen geliebt und mit Zaster überhäuft, würde er seine Dämonen in die Knie zwingen und seine Geißeln wieder angemessen ausleben können. In den kommenden Monaten klatschte er alles Material, dessen er je habhaft geworden war, zusammen. Schrieb ein Programm, verfasste eine haarsträubende erste Fassung eines biografischen Buches und wollte beides an den Mann bringen. Einen erzwungenen Interviewmarathon später schien es etwas aufwärts zu gehen. Die Quizshow brachte ihm regelmäßige Einnahmen und das Buch Wolfie Goes to Holy Soul, welches 2009 erschien, war ein solider finanzieller Erfolg. Seine Tour hatte nur in kleinen Locations stattgefunden, fand aber einen gewissen Anklang. 2010 dachte er, die Einladung in die Harald-Schmidt-Show wäre sein großer Schritt zurück auf den Olymp und die perfekte Plattform, um die Tour Wolfie Goes to Hollywood Again und sein Buch zu promoten. Doch gerade, als er sich während der Sendung in der Rolle des alternden Comedy-Rockstars gefiel, holte ihn ein Stein ein, den er bereits 1994 ins Rollen gebracht hatte. Harald Schmidt unterbrach den Promotalk und fragte, ob er an einen Beitrag interessiert wäre, den Haralds Team mit seinen alten Kollegen und Mitstreitern gestaltet hätte. Es war ein 8-minütiger Einspieler, in dem er offen des Stehlens in jedweder Form überführt wurde. Nahezu jeder, mit dem er gearbeitet hatte und von ihm betrogen oder schlecht behandelt worden war, gab belegte Einzelheiten mitten in der deutschen Fernsehlandschaft preis. Er war im freien Fall. Doch nach ein paar aufreibenden Monaten wurde es ruhiger. 2014 brachte er ein weiteres Buch heraus. Wolfie Goes Wohin He Likes. Im Eigenverlag, das sich Sender, Veranstalter und eben auch der Verlag von ihm abgewandt hatten. Er kam unter, wo er unterkommen musste. Tingelte mit einer nie endenden Lesetour durch die Gemeindesäle der Republik oder wurde vereinzelt für 80er und 90er Partys gebucht. Wenn er nicht in Künstlerwohnungen oder Gemeinden untergebracht war, stieg er in Fremdenzimmern, Pensionen oder auch mal Hotels ab. Bisher war er durch ein Dutzend unfreiwillige Entzüge gegangen. Die Frage, ob er sich für Drogen jeglicher Art oder ein Dach über den Kopf entschied, kam so häufig auf, wie die, was er heute essen sollte. Nur schubweise konnte er sich mal beides leisten, weshalb er sich langfristig auf Alkohol beschränkte. Die Droge des kleinen Mannes. Mit wenigen Hochs und vielen Tiefs sollte es so für Wolfgang die nächsten 10 Jahre weitergehen, während er immer mehr in die Vergessenheit des Publikums geriet. Wir hoffen, es hat gemundet und freuen uns, euch bald die zweite Hauptspeise zu servieren.